Einen ganz schönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich sehr, wieder hier zu sein. Zwar nur ganz kurz, zusammen mit meiner Frau und Tochter. Wir waren zur Hochzeit von Pascal Gruyer und Eli Aces eingeladen und wir fliegen am Mittwoch schon wieder zurück. Also nur so eine Blitzfahrt. Aber wir freuen uns sehr, wieder alle zu sehen oder viele von unseren lieben Geschwistern und Freunden. Und ich möchte auch herzlich danken, dass Sie immer wieder hinter der Arbeit dort in Argentinien stehen. Übrigens ganz viele Grüße, einen ganzen Rucksack voll Grüße habe ich mitgebracht. Das kann man leicht im Flugzeug mitnehmen. Es ist nicht so, da zahle ich kein Übergewicht. Aber ganz liebe Grüße von Erich und Jutta Schäfer, auch Daniel und Nadia, auch Alex und Maria Müller. Die sollten eigentlich auch hier sein. Aber leider haben sie gewaltige Probleme mit den Dokumenten. Sie haben mit der lateinamerikanischen Bürokratie zu kämpfen. Und das ist gar nicht so einfach. Sie hatten ihren Dokument schon und dann stand die falsche Adresse drauf. Dann wurde es ihnen durchgeschnitten und ohne diesen Dokument können sie nicht hierher fliegen. Sie hätten hier schon Dienste machen sollen. Aber okay, man lernt auch aus solchen Sachen. Vor allem viel Geduld. Aber auf jeden Fall ganz liebe Grüße, auch liebe Grüße von meinen Eltern, Werner und Ursula, beide dort in Guatemala. Auch André und Ingrid lassen auch herzlich grüßen. Und sicher auch Jan und Isabel, die kamen zur Hochzeit von ihrer Tochter gestern aus Uruguay, Missionarin Uruguay, auch mit ihren Eltern da, auch Leute aus Holland. Also liebe Grüße an alle. Hier haben wir jetzt etliche Missionare für an diesem Sonntag hier. Ja, das Thema Abfall und Endzeit. Ich habe in den letzten Wochen da länger drüber nachgedacht. Es gäbe ganz viel zu sagen und das, was Markus gerade zu Anfangs gesagt hat, das habe ich fast in meiner Botschaft drin gehabt. Also du hast mir schon was vorweggenommen. Ja, wenn wir so ein bisschen die Welt betrachten, die Nachrichten hören oder lesen, einfach nur in unsere Gesellschaft ein bisschen hineinschauen, dann müssen wir eigentlich sagen, ja, wir leben im Abfall. Aber das wollen wir auch ein bisschen biblisch beweisen. Und da wollen wir an diesem Morgen drei Punkte betrachten. Bedrohung durch den Abfall, Bewahrung vor dem Abfall und Belohnung für das Standhalten inmitten des Abfalls, wenn wir das so nennen können. Also erstens Bedrohung durch den Abfall. Da müssen wir erstmal sagen, was ist eigentlich Abfall? Natürlich meine ich damit nicht das, was man in die Tüte tut und dann die Müllabfuhr da wegfährt, oder? Das ist natürlich nicht damit gemeint. In der Bibel erscheint öfters das Konzept von Abfall. Manchmal wird dafür das Wort Apostasie gebraucht. Es ist ein griechisches Wort, das erscheint übrigens in unserer Bibel ein paar Mal. Und es bedeutet, sich von etwas abzuwenden, das man geglaubt hat. Und eventuell auch Rebellion, also sich gegen den stellen, woran man vorher mal geglaubt hat. Im Alten Testament erscheinen etliche Begriffe, zum Beispiel Abfall, Abweichen, Abwenden und andere. Wenn es in Israel, im Volk Israel zum Abfall kam, hat das immer damit zu tun gehabt, dass sie sich von Gott abgewendet haben, von seinem Wort abgewendet haben, ja, die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr gepflegt haben. Und das hat immer damit zu tun gehabt, dass sie dann in den Götzendienst verfallen sind. Das hing dann mit Unmoral zusammen, soziale Ungerechtigkeit und vieles Trauriges mehr bis hin zum Gericht Gottes. Das hing immer mit dem Abfall im Alten Testament mit dem Volk Israel zusammen. Und unter anderem gebraucht Daniel, der Prophet Daniel, dieses Wort. Und da lese ich einfach nur eine Stelle aus Daniel 11, Vers 31. Da sagt der Prophet, und er wird die, er redet vom Antichristen, und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, bleiben fest. Da sehen wir auch, dass Daniel vorausschauend auch über unsere Zeit hinaus schon von einem Abfall redet in der Zeit des Antichristen oder bevor er kommt. Aber jetzt im Neuen Testament gibt es da eben verschiedene Stellen, die vom Abfall des Göttlichen, der göttlichen Wahrheiten reden. Der erste, der vom Abfall redet, ist Jesus Christus selber. In Matthäus 24, Vers 10 steht, und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Der Ausdruck, den wir da gerade gelesen haben, Anstoß nehmen, ist das Wort Skandalizo. Da kommt unser Wort Skandal davon her. Und das bedeutet ein Stolperstein, eine Schlinge in den Weg legen, damit man jemand zu Fall bringt. Das ist das Wort Skandalizo. Und dieses selbe Wort gebraucht der Herr Jesus in dem Gleichnis von Sämann mit dem vierfachen Ackerfeld. Und das, was unter die Felsen fiel, von dem steht, er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Trübsal oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er alsbald Anstoß. Und da ist wieder dieses Wort Skandalizo. Also, er geht weg. Er findet es ein Skandal, diesen Gedanken weiterzuführen. Obwohl er damit jetzt irgendwie nahe gekommen war. Obwohl er es ihm gefallen hat. Obwohl er dabei war, wendet er sich jetzt ab. Das ist das, was der Herr Jesus eben durch dieses Gleichnis gezeigt hat. Und der Herr Jesus hat auch die Verführung als eins der wichtigsten Endzeitzeichen genannt. Wenn wir Matthäus 24 lesen, da sehen wir die ganzen Endzeitzeichen, aber es wird nur eins dieser Zeichen wird wiederholt. Und dazu dreimal. Und das ist gerade die Verführung. Also so mehr wir der Endzeit uns nähern oder der Zeit des Kommens des Antichristen und damit des Kommens des Herrn Jesus, wird die Verführung immer mehr zunehmen. Man glaubt irgendetwas. Und wenn da so Flässerchen sind oder Kristalle oder sonst wie was, man glaubt an alles. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 sagt der Apostel Paulus, denen, die meinen, das Kommen des Herrn werde schon geschehen, niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn er muss unbedingt zuerst der Abfall, und da ist das Wort Apostasia drin, muss erst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, wird sich da offenbaren. Auch in 1. Timotheus 4, Vers 1 erscheint ein anderes Wort. Der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. Das steht so ähnlich auch in Hebräer 3, Vers 12. Und da möchte ich jetzt zu 2. Timotheus 4, Vers 4 kommen. Und das wird dann auch unser Kontext sein, in dem wir uns an diesem Morgen ein wenig bewegen. In den Warnungen über die Endzeit sagt der Apostel Paulus, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Durch etliche dieser Stellen sehen wir, dass dieser Abfall besonders in der Nähe des Kommens des Antichristen zu finden ist. Also wenn wir dann einfach mal einen Blick in die Endzeit richten, also was Eschatologie ist, dann sehen wir, sobald die Nähe des Antichristen zu sehen ist, dann muss es ganz viel Abfall geben. Und ich glaube, wir leben in dieser Zeit. Aber damit es einen Abfall oder Apostasie geben kann, dann muss man sich mit dem irgendwie befreundet haben können. Man muss irgendwie damit nahe zusammengelebt haben, damit es einen Abfall geben kann. Wenn ich also von Abfall rede, von was könnte ich da reden? Ich glaube, wir müssten das Christentum nennen. Wenn ich von Christentum rede, da meine ich natürlich nicht unbedingt die wahren an Jesu Christi Gläubigen, sondern einfach generell, was man unter Christen normalerweise versteht und sagt, ja, wir sind ja alle Christen. Oder der ganze Westen ist christlich. Ja? Nicht unbedingt alle gläubig, leider. Leider viel zu wenig. Aber eben, man nennt sich doch trotzdem Christen. Ja? Also bei uns in Argentinien, wo da ist 90% der Bevölkerung ist Christ. Aber gläubig, ja, an Jesus Christus wahrscheinlich nur 4-5%. Das ist der große Unterschied. Deshalb, wenn wir so die Gegenden der Welt betrachten, wo das Christentum Einfluss hatte, da sehen wir weltweit gewaltige Flächen, die vom Christentum einfach beeinflusst waren, sind, teilweise noch. Das sieht man in der Geschichte, Literatur, Gesetze, Gewohnheiten, Erziehung, Werte, Tradition, Kunst, vieles mehr, bis hin zur Zeiteinteilung. Vor Christus, nach Christus, also wir sind doch in einer christlichen Welt aufgewachsen. Aber es ist erschreckend zu sehen, wie vieles in den letzten Jahrzehnten verloren ging. Die christlichen Werte werden ein Skandal. Nur mal ein Beispiel. Rein in die Ehe zu kommen, jungfraulich. Ja, das ist sogar Nachricht, wenn das jemand sagt. Das kommt in die Medien und alle lachen sie darüber. Das ist doch nicht mehr normal. Man darf doch heute seine Sexualität ausleben, wann, wie und wo man will, mit wem und mit was man will. Das ist heute das Normale. Und es ist ein Skandal, wenn man nach biblischen Werten leben will. Und deswegen haben es gerade Jugendlichen, ja gut, wir alle, ganz schwer in dieser Zeit. Und wir wollen einfach jetzt ein wenig betrachten, was der Apostel Paulus in diesem Kontext vom Abfall über die Menschen, die in dieser Zeit leben werden, sagt. Und dazu haben wir den Vers schon gehört aus 2. Timotheus 3 oder die Stelle 2. Timotheus 3, Vers 1 und folgende. Und das möchte ich einfach jetzt als Warnung in den Raum stellen. In welche Zeit leben wir? Wie sieht es um uns aus? Und warnt in sehr ernster Weise der Apostel Paulus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und nun folgen eine ganze Reihe, 18 Eigenschaften von den Menschen der Endzeit. Und es ist interessant, man kann eine leichte Parallele ziehen mit den Eigenschaften, die Paulus in Römer 1 erwähnt. Und da könnte man sagen, wieso wiederholt er das? Und jetzt sagt er, das sind ganz gefährliche Zeiten. Wieso der Unterschied? Römer 1 redet von Menschen, die überhaupt nichts von Gott wissen wollen. Aber 2. Timotheus 3 redet von Menschen, die in einer Zeit leben, die nahe mit etwas verbunden waren, aber nun abfallen. Und das ist das Tragische. Die Gefahr liegt eben in diesen letzten Tagen, vor allem im Abfall. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts hatten wir eben eine Christenheit, die ziemlich normal lief. Also alle lebten nach christlichen Werten. Man ging sonntags in die Kirche, in der Gemeinde, die Höflichkeit war angesagt und alle christliche Tugenden oder biblische Tugenden waren in den Gesetzen sogar verankert. Aber seit der 90er Jahren und der Sexualrevolution, der feministischen Revolution, der Evolutionstheorie, die wir gerade gehört haben und so weiter und so fort, geht es immer mehr bachab, geht es immer weiter weg von Gottes Willen und natürlich von Gottes Wort. Obwohl wir uns noch Christen nennen, das ist eben die letzte Tage. Auf der anderen Seite, wenn wir das betrachten, sollten wir uns ganz konkret fragen. Ja, wir könnten jetzt immer nur nach außen zeigen und meinen, ja, schau mal, wie schlecht das alles um uns her ist, wie es in manchen christlichen Gemeinden sogar aussieht oder Leute, die sich Christen nennen und wir schauen nur nach außen wie die Pharisäer und klopfen sich auf die Schulter. Ja, was bin ich doch für ein guter Kerl, oder? Ich gehe doch noch in die Zionshalle und also mit mir ist doch noch alles super. Aber ich möchte doch ein paar von diesen Eigenschaften nur erwähnen. Wir können nicht alle erwähnen, zeitmäßig reicht das nicht. Aber gibt es nicht vielleicht so ein paar Ansätze, wo wir auch langsam in diesen Zeitgeist hineinschlittern, Sachen erlauben, die christliche Welt, die machen doch das alles. Wieso ich auch nicht? Wieso sollte ich anders sein? Und da wollen wir einfach uns selber auch ein wenig prüfen, wie es da um uns gestellt ist. Und welchen Rat gibt uns auch der Apostel Paulus in einer oder für eine Zeit, die im Abfall begriffen ist? Was und wie sollen wir handeln und tun? Wie können wir uns dagegen stellen? Was soll unsere Haltung sein? Und das wollen wir an diesem Morgen ein wenig betrachten. Okay, was sind die Eigenschaften dieses Abfalls? Das sehen wir in den folgenden Versen. Die erste ist selbstsüchtig. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, ist da der im Urtext. Selbstsüchtig, selbstliebend. Okay, aber wenn wir uns selber über alles lieben, dann bleibt natürlich kein Platz für etwas anderes. Und dann möchte ich vor allem Gott hinstellen. Dann gibt es keinen Platz mehr für Gott. Ja, die Menschen dieser Zeit sind egozentrisch, selbstsüchtig, angeberisch. Ja, das ist die Essenz der Sünde. Wenn das Ich groß ist, ist alles andere klein und damit auch Gott. Und alles, was damit zu tun hat, die Bibel, das Gebet und die Gemeinschaft und so weiter und so fort, der Dienst, das Evangelium predigen. Ein Beweis dieser Eigenschaft, dieses Selbstsüchtige, ist diese Selbstdarstellung. Ich glaube, ich sage da nichts Neues, aber ich sehe das immer wieder, ich arbeite mit vielen Jugendlichen und das Typische ist in Facebook und WhatsApp und überall, ja, überall lädt man Fotos hoch. Und 99,9% der Fotos, die man hochlädt, von wem sind sie? Eine schöne Landschaft der Schweiz, die schönen Berge, ein wunderschöner Sonnenaufgang. Nein, da kommt ich, dann ich und wieder ich. Überall bin ich. Und wenn ich da nicht genug Likes bekomme, oh, da bin ich depressiv. Mich haben sie nicht beachtet. Das arme Ich, ja? Da geht's auch weiter mit die Selbstliebe, mit das übermäßige oder überdimensionierte Liebe zum Körper. Schönheitsoperationen noch und noch, Tattoos und so weiter. Ja, man muss sich doch zeigen, man muss doch schön sein, jung bleiben und wenn man 150 ist, man muss immer noch schön aussehen. Ja, die Natur macht da nicht ganz mit, aber okay, das ist halt mal, wenn man selbstliebend ist. Und ich glaube, dieses Selbstlieben, das sieht man besonders auch, ich nenne das die Selfie-Gesellschaft. Ich will ja nicht gegen sagen, dass jetzt ein Selfie eine Sünde ist, ja, das versteht mich recht, ja. Aber wenn ich jetzt ein Selfie mache, also ich nehme mein Handy und mache dann so ein Selfie, meine Familie, Freunde oder was weiß ich, was da hinten ist, ja. Das sind alle so klein da hinten, aber wer steht ganz groß im Vordergrund? Natürlich ich. Selfie-Gesellschaft. Ich muss den ersten Platz haben. Ich denke, ich will, ich meine. Und was das Ich will, ist natürlich heilig. Es gibt nichts Höheres als das Ich. Und das ist gefährlich. Und leider kommt das auch in die Gemeinden rein. Es ist nicht mehr modern, das zu predigen, was der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 2 sagt, unsere Glieder auf den Altar legen. Ja, wer will das schon? Nein, heute ist das Ich muss groß stehen, nicht auf dem Altar liegen. Oder Teil des Frucht des Geistes, Enthaltsamkeit. Ja, das ist nicht mehr modern. Heute ist gerade das Gegenteil. Mach, was du willst, was du fühlst, wozu du Lust hast. Die zweite Eigenschaft, die der Apostel Paulus da erwähnt, ist geldgierig. Das hängt total mit dem vorigen zusammen. Wenn geldgierig ist, auch im Urtext bedeutet es geldliebend. Also zuerst haben wir selbstliebend, jetzt ist geldliebend. Ja, das gehört, passt zusammen, weil wenn ich mich selbst sehr liebe, dann liebe ich auch das Geld, denn ich muss mich ja selbst irgendwie ganz schön hochbringen, ja, und ja, gut anziehen, gute Reisen, gutes Essen und so weiter. Ich brauche Geld dafür. Und dann wird das Geld zu einem Gott, wonach man rennt. Und da kommt Gott immer zu kurz. Und da warnt der Herr Jesus ganz klar davon, da wo euer Herz ist, ist euer Schatz. Und wenn ich nur an Geldbeschaffung denke, dann hat Gott keinen großen Platz. Das ist ganz logisch. Der Herr Jesus warnt, ja, ihr könnt nicht zwei dienen. Entweder ist es das Geld oder ist es Gott. Es gibt keine Mischung da. Natürlich brauchen wir Geld, aber die Geldliebe, da ist die große Gefahr. Da ist die große Gefahr. Ich möchte jetzt einfach ein paar überspringen. Wir haben keine Zeit, das alles zu betrachten. Ich möchte ganz besonders auf die Eigenschaften eingehen, die mit dem besondererweise mit dem Abfall zu tun haben. Also mehr mit dem Religiösen. Und da gehen wir zu Gott los. Also die letzte Eigenschaft vom Vers 2, gottlos, also von Gott los. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Bruder, der bei den Gideons arbeitet, die Neuen Testamente verteilen, und er erzählte mir eine Begebenheit, da waren sie vor der Schule und haben ihre Neuen Testamente verteilt, dann kommt so ein Jugendlicher, 12-jährig, Dini, kommt auf den zu und dann will er dem das Neue Testament schenken. Und da schaut er das an, was ist das? Neues Testament, das Wort Gottes. Das brauche ich nicht. Ich habe doch alles. Ja, heutzutage so denkt die meisten Menschen. Unsere Christenheit denkt so. Aber es ist nicht nur ein von Gott fernes Leben, sondern man geht auch konkret gegen ihn vor. Vor einiger Zeit las ich, dass eine Lehrerin in Berlin, sie hatte so ein Kreuzchen als Anhänger. Das wurde ihr verboten. Ja, sie darf keinen Anstoß erregen. Es gibt ja auch andere Schüler von anderen Religionen. Sie darf kein kleines Kreuzchen am Hals tragen. Und da dachte ich auch, okay, ich trage kein Kreuz. Aber 500 Jahre evangelische Präsenz in Deutschland. Und man beugt die Knie von anderen Religionen. Ist das nicht Abfall? Ich denke schon. Man wendet sich direkt gegen diesen christlichen Prinzipien. Und das geht natürlich weiter in den Gesetzen. Ja, ich sage wahrscheinlich nichts Neues, oder? Ihr habt ja die Nachrichten sicher auch gelesen. Ehe für alle, wunderbar, jetzt können alle heiraten. Ja, und was das alles da mit sich bringt, weiß man noch nicht genau. Aber das ist genau das, was ich aufzeigen will. Ein Land, was sich christlich nennt, in seinen Gesetzen, wo sie vorher die Ehe wirklich beschützt haben, geht jetzt konkret gegen die Bibel vor. Und das geht natürlich in allen anderen Bereichen auch, Abtreibung, Euthanasie und so weiter. Evolutionslehre, von der wir gerade gehört haben, genauso. Welcher Schüler stellt sich noch in der Klasse auf und sagt, du, ich glaube an Gott? Er wird zum Gespött. Er wird belächelt und eventuell bekommt er sogar schlechte Noten. Aber wer hat noch den Mut zu sagen, du, ich glaube nicht an die Evolutionstheorie. Das ist auch eine Religion. Man muss Glauben haben. Ich glaube an Jesus Christus und glaube, dass er der Schöpfer ist. Natürlich, das kann Probleme geben. Oder wenn das sogar ein Lehrer ist oder ein Wissenschaftler, ein christlicher Wissenschaftler, der verliert seinen Posten, der verliert seinen Job. Und so können wir mal weitermachen. Gottlos. Ja, die Gesellschaft ist gottlos. Jetzt möchte ich einfach zu Vers 4, die letzte Eigenschaft von Vers 4 gehen. Paulus nennt da das Vergnügen mehr liebend als Gott. Wir leben in einer Welt, wo das Vergnügen, die Hobbys, der Spaß, die Freizeit scheinbar das Wichtigste geworden ist, oder? Man schafft da, ich weiß nicht, wie viel Stunden pro Tag, aber Hauptsache, ich habe meine freie Zeit und kann meinem Hobby nachgehen oder was es auch sein mag. Ja? Ich fragte mal einer vor kurzem verheiratete Frau, wo ihr Mann geblieben war. Er war nicht in der Versammlung. Und dann sagte sie mir, der ist zu Hause geblieben. Ich habe gefragt, ja, ist er krank? Ist was passiert? Nein, er ist zu Hause geblieben, um sich einen Film von Superman anzuschauen. Ein Film? Und Superman? Ja, leider. Die Genusssucht geht über alles. Man macht einfach das, was einem gefällt, zu dem man Lust hat. Wenn ich jetzt drehen wir mal das ein wenig um, wenn ich keine Lust habe, dann gehe ich nicht in die Gemeinde. Wenn ich mal keine Lust habe, dann lese ich auch keine Bibel. Wenn ich keine Lust habe, dann bete ich auch nicht. Sehen wir, dass das auch, ja, das könnte auch in unserer Gemeinde zu finden sein, das könnte in unserem Leben zu finden sein. Obwohl da ganz klar in der Bibel steht, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Ah, heute habe ich keine Lust. Was ist jetzt wichtiger? Wort Gottes zu gehorchen oder meine Lust? Leider ist es oft meine Lust. Es geht nach dem, was ich fühle. Das ist wichtig. Das ist es wert. Und oft hören wir in den Gemeinden, das habe ich jetzt von einem ganz bekannten amerikanischen Prediger gehört. In den Gemeinden, was muss man ihnen bieten? Man muss in den Gemeinden das bieten, was den Leuten gefällt. Ja, damit sie sich wohlfühlen. Das hört sich so gut an. Aber wenn da ganz klar von Sünde geredet wird, da fühlt man sich nicht mehr so wohl. Ne? Da fängt es mal an, der Rücken zu jucken oder man muss mal kurz auf Toilette gehen oder so. Aber das ist das Moderne, das ist in. Das wird heute gelehrt. Und dazu kommt natürlich auch eine leichtfertige Haltung gegenüber der Unmoral, der Sünde. Man versucht ein wenig mit Gott Aber natürlich, man will ja auch nicht alles das, was man so genießen kann, verlieren. Und so ist es so ein Hin und Her gerissen. Der Jakobus sagt ein ganz ernstes Wort. Und das wird auch nicht mehr viel vorgelesen in unserer evangelischen Welt. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Das ist richtig kategorisch. Ja? Da gibt es nichts mehr zu sagen. Aber nehmen wir das wirklich auch für uns in Anspruch? Und im Vers 5 lesen wir von einer Eigenschaft, die die vorigen alle zusammenfasst. Also wir haben jetzt nicht alle gelesen, oder auf jeden Fall haben wir sie gehört, aber nicht alle so eine nach der anderen durchgegangen. Aber wir haben jetzt etwas, was alles zusammenfasst. Dabei haben sie den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Solche meide. Also diese erwähnten Eigenschaften und auch die, die ich nicht erwähnt habe, von den Leuten der Endzeit, werden leider auch in der Christenheit, eventuell sogar in der Gemeinde zu finden sein. Sie haben den Anschein, aber die Kraft verleugnen sie. Und das ist auch das, was der Herr Jesus in Matthäus 24,24 vor der er uns warnte. Er sagt da, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden solche große Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten verführen. Und in Lukas 18,8 fragt der Herr Jesus ganz traurig, wenn des Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Also werde ich noch Glauben finden, wenn ich zurückkomme? Sehen wir, wie der Abfall immer mehr zunimmt, bis hin zum Kommen des Herrn? Es wird eine Gesellschaft sein, die durch und durch mit religiöser Heuchelei gekennzeichnet sein wird. Äußerlich geben sie sich als Christen ab, aber innerlich sind sie weit weg davon. Und es könnte sogar sein, dass der ein oder andere unter uns sitzt, der kein inneres Verhältnis mit dem Herrn Jesus hat. Er kommt in die Gemeinde, sitzt jeden Sonntag hier ganz brav auf seinem Stammplatz. Er singt mit, er legt etwas in die Kollekte. Aber innerlich, er ist nur religiös. Er hat kein Verhältnis, kein persönliches Verhältnis mit dem Herrn Jesus. Es reicht nicht, den Namen Christ zu haben. Nicht dadurch, dass ich ein Fahrrad in die Garage stelle, wird es ein Auto. Sonst hätte ich schon etliche Autos. Wäre gut. Nicht dadurch, dass ich in eine Gemeinde gehe oder dass meine Eltern Christen sind oder waren, werde ich Christ oder gläubig. Ich muss ein persönliches Verhältnis mit dem Herrn Jesus haben. Und in 1. Timotheus 4, Vers 1 warnt der Apostel Paulus. Der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. Lehren der Dämonen? Wo gibt es das? Vor 2 Wochen las ich eine Nachricht. In USA wurde auf einem öffentlichen Platz im Staat Minnesota das erste satanische Monument errichtet. Öffentlicher Platz. Ein evangelisches Land oder christlich geprägtes Land hat die Erlaubnis gegeben, das erste satanische Monument aufzurichten. Wenn ich jetzt da vorne vor der Erziehungshalle jemand auf der Straße fragen würde, was feiert man am 31. Oktober? Welche Antwort würde ich bekommen? Halloween! Natürlich! Was gibt's Besseres? Denkt jemand an die 500 Jahre der Reformation? Wir können ja, die von euch Kinder haben, wir könnten ja in der Schule mal mit dem Direktor reden und fragen, könnten wir am 31. Oktober irgendetwas organisieren, um an die 500 Jahre von Reformation zu denken? Die würden sagen, nein, das ist Religion. Und Halloween, was ist das? Das ist auch Religion, aber leider die satanische Religion. Aber die wird angenommen. Und da dürfen die Kinder sogar nicht fehlen. Aber Reformation, ja, das ist Religion. Das kommt nicht in die Schule. Das ist unsere christliche Welt. Aber die Verführung geht noch tiefer. Sie kommt bis in unsere Gemeinden hinein. 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4. Das haben wir schon gehört. Aber ich will es noch mal vorlesen. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Eine gefährliche Tendenz in evangelikalen Kreisen ist es immer wieder, man hört es immer wieder, das Argument, ja, man muss ihnen geben, was sie gern hören. Ich habe einen lieben Freund, er ist Pastor und er ist in so einem Gemeindeverband, wo man Pastor für 1, 2, 3, 5, 10 Jahre ist, aber immer wieder neu gewählt wird. Und solange man neu gewählt wird, bleibt man Pastor. Wenn nicht, okay, dann kann man gehen und kann sich eine andere Stelle suchen. Und dieser Bruder ist ganz bibeltreu und fing an, die Bibel dementsprechend zu predigen. Und da, wo Sünde war, ging er direkt darauf ein. Er wurde keine 2 Jahre als Pastor behalten. Er durfte gehen, weil er war zu direkt. Er hat die Sünde beim Namen genannt und das passte denen, die Stimme hatten, um abzustimmen. Ja, der wurde abgesägt. Das ist unsere Welt und das unter Evangelischen, unter Christen. Leider kommt es auch dahin. Und was sagt der Apostel Paulus? Was sollen wir machen? 2. Korinther 6, 17. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an. So will ich euch aufnehmen. Und in unserer Stelle sagte der Apostel Paulus, wir sollen solche meiden. Und im Urtext ist es die Idee, mit Schrecken abwenden. Nein, das ist schrecklich, damit will ich nichts zu tun haben. Aber wer wendet sich schon mit Schrecken vor dieser weltlichen Tendenz ab? Die Strafe wegen des Abfalls, das sehen wir auch, Vers 6, 7, 8, ich will es jetzt nicht vorlesen, Vers 9, aber die Strafe fällt auf diese Leute selbst zurück. Sie fallen ab, sie fallen ihren eigenen Lüsten zum Opfer, sie werden von diesen Lüsten geknechtet, angekettet, sie glauben ihrer eigenen Lüge, schlussendlich kommt es dazu, und natürlich kommt das Gericht Gottes auch über sie. Also wie schon erwähnt, wenn wir diese Eigenschaften in unserer Gesellschaft sehen, dann bedeutet es, dass das Kommen des Herrn vor der Tür steht. Wenn wir solche Sachen sehen, es drückt uns, es macht uns traurig. Aber auf der anderen Seite, ich habe gestern noch mit einem Bruder geredet und er hat mir gesagt, es muss so kommen, es steht geschrieben, ja, es ist eben so. Und da können wir mit den Worten des Herrn Jesus sagen, wenn ihr das seht, dann erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Liebe Geschwister, es ist traurig, aber auf der anderen Seite, es ist wieder ein Zeichen oder ein Schritt näher zum Kommen des Herrn. Das erste Lied, was wir gesungen haben. Komm bald. Komm bald, Herr Jesus. Ja, er kommt bald, ganz sicher. Wir sehen es immer mehr. Aber auch, wenn wir das alles sehen, es sollte auch eine Warnung für uns sein. Wo könnte es sein? Vielleicht nehmen Sie sich mal Zeit und gehen Sie da diese verschiedenen Eigenschaften durch. Und sehen Sie nach, ob da eventuell doch nicht die eine oder andere Eigenschaft ein wenig Raum gegeben wurde im Leben. Und dass wir uns wirklich davon befreien, Buße tun. Und natürlich uns nicht von diesem beeinflussen lassen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Bewahrung inmitten des Abfalls. Ja, Gott sei Dank gibt es etliche Sachen, die der Apostel Paulus jetzt erwähnt, die uns vor dieser Beeinflussung bewahren. Und erstens ist es das Vorbild. Das Apostel Paulus erwähnt sich selber oder stellt sich selber da als Vorbild hin für den Timotheus. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in der Verfolgung, in den Leiden, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Er stellt sich als Vorbild hin, Apostel Paulus, aber natürlich redet er von seiner Mutter und von der Oma von Timotheus. Also Timotheus hatte Vorbilder und jeder von uns hat Vorbilder von Brüdern und Schwestern, die vielleicht schon heimgegangen sind oder noch unter uns sind, die wirklich den Weg mit dem Herrn gehen. Denen dieses Beispiel müssen wir folgen. Wie sehen ihre Familien aus? Wie sehen ihre Ehe aus? Wie sieht ihr Dienst aus? Wir haben Vorbilder, natürlich in der Bibel auch, aber wir haben auch manchmal ganz praktische solche Vorbilder unter uns oder um uns her. Für mich, mein größtes Vorbild jetzt menschlich gesehen, sind meine Eltern. Sie sind 80 oder über 80, 50 Jahre auf dem Missionsfeld und Dienst total treu. Ich habe ja bei ihnen gewohnt, ich weiß, wie sie sind. Sie sind mein größtes Vorbild. Ich möchte ein bisschen mehr wie sie sein. Und jeder von uns hat solche Vorbilder. Wieso dann anderen Tendenzen nachfolgen? Wieso so wollen wir anders was suchen, was nicht dient? 3. Johannes 11, da sagt der Apostel, mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wir haben Vorbilder, lasst uns denen folgen. Und als Apostel, oder ich schätze, dass es der Apostel ist, aber auf jeden Fall der Schreiber des Hebräerbriefes, die Einführung in das Kapitel 11 macht. Kapitel 10, Vers 39 warnt er, wir wissen ja, Kapitel 11, die Galerie dieser Glaubenshelden, und dann, bevor er diese alle erwähnt und was sie alles gemacht haben, warnt er, wir aber sind nicht von denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern die der Glauben zur Rettung der Seelen. Wir sind nicht die zurückweichen. Und dieses Wort zurückweichen hat im Urtext die Idee, die Segel runterlassen. Was geschieht, wenn man bei einem Segelboot das Segel hinunterlässt? Es wird sofort langsam. Und bleibt da schaukelnd auf den Wellen stehen und wird von der Strömung mitgenommen. Es kann nicht mehr in eine bestimmte Richtung gehen. Es braucht das Segel. Und genau das ist wieder ein Beispiel vom Abfall. Wenn wir das Segel nicht ganz hochgerichtet haben, auf den Heiligen Geist, der uns durch die Schrift lehrt, dann werden wir von der Strömung mitgerissen werden. Ist ganz klar. Und jetzt kommen eben das Kapitel 11 mit diesen Helden und dann Kapitel 12, um das alles zusammenzufassen, diese Helden, die bereit waren, alles für den Herrn zu tun und wirklich im Glauben so feststanden, trotz Entbehrungen, Kämpfe, ja, teilweise sogar Martyrium. Da folgt folgende Anweisung, Kapitel 12 von Hebräer. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben ein Vorbild, den Herrn Jesus. Wir haben eine ganze Galerie von Zeugen, denen wir nachfolgen können. Und es ging bei ihnen manchmal bis ans Leben. Sie wurden durchgesägt, steht zum Beispiel von einem da. Wahrscheinlich der Prophet Jesaja. Und so könnte ich weitere nennen. Sie blieben treu. Liebe Geschwister, auch wir haben solche Vorbilder, die trotz diesem ganzen Gegenwind, den wir vom Zeitgeist haben, treu bleiben. Wieso nicht ihrem Beispiel folgen? Bewahrung also durch das Vorbild. Bewahrung durch das Wort. In Kapitel 3 geht es weiter, Vers 15. Weil du von Kindheit an die heilige Schriften kennst, welche dich weiser machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung, zur Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Also, was brauchen wir? Wir brauchen die Schrift. Wir brauchen die Bibel. Sie soll ja reichlich unter uns wohnen. Was ist eigentlich reichlich? Ich frage das öfters dort, wenn ich so Jugendfreizeiten halte. Was bedeutet reichlich? Zum Beispiel, was ist reichlich Essen? Ein gutes Frühstück, ein gutes Mittagessen, ein gutes Abendbrot und eventuell noch so zwischendurch mal was, ja? Das ist reichlich. Aber wie sieht es dann aus, wenn Gottes Wort reichlich unter uns wohnen sollte? Oh ja, einmal pro Monat sollte doch reichen, oder? Einmal in der Woche, das ist ja fast zu viel. Ist das reichlich? Leider. Sehen dann die Gemeinden dementsprechend aus? Sehen die verschiedenen Christen auch dementsprechend aus? Sie lassen sich da leicht verführen. Sie lesen oder hören da etwas von Internet oder so. Oh, das muss es sein. Aber es wird nicht mit der Bibel in der Hand geprüft. Das fehlt uns. Leider muss Gott wahrscheinlich dasselbe über diese Generation sagen. Was Gott damals über Israel sagte, Jeremia, Kapitel 2, Vers 13, ich lese es vor. Sagt Gott, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ist doch lächerlich, oder? Ist doch wunderbar, aus einer Quelle frisches Wasser, gesundes Wasser zu trinken. Sicher haben das etliche von uns schon gemacht. Ist wunderbar. Besonders wenn es so schön heiß ist und man findet da so eine Quelle und dann anfangen zu trinken. Wunderbar. Aber es gibt Leute, die das austauschen für eine Zisterne. Dort in Argentinien bin ich öfters auch ganz im Inneren unterwegs und da gibt es Orte, wo kein fließend Wasser gibt. Und woher bekommen sie dann das Wasser? Sie haben ihre Dächer, Dachrinne und diese Dachrinne läuft in eine Zisterne. Unterirdisch, im Boden eingegraben, da läuft sie rein. Natürlich, wenn wir uns jetzt überlegen, es kommt dieser Regenguss runter, das Erste, was da oben auf dem Dach passiert ist, es wird erstmal der ganze Staub abgewaschen. Der kommt aber auch in die Zisterne. Das setzt sich natürlich mit der Zeit, aber das ist ein Wasser, das halt nicht in Bewegung ist. Und mit der Zeit, Wasser, was sich nicht bewegt, ja, das ist dann nicht mehr so ganz gesund. Aber das Schlimmste ist nicht mal, dass es von der Zisterne kommt. Ich habe schon Wasser von der Zisterne getrunken. Schmeckt nicht gerade so gut. Aber noch schlimmer ist es, wenn diese Zisterne noch Löcher hat. Nicht mal das Wasser, was man so notwendig braucht, behalten kann. Ist doch lächerlich. Ich habe eine Quelle, die will ich nicht haben. Auf der anderen Seite suche ich etwas, was ich vielleicht im Internet gehört habe oder gelesen habe oder jemand mir was erzählt hat oder was mir einfach gefiel, zu dem ich Lust hatte. So leicht lassen wir uns verführen. Lasst uns die Schrift immer vor Augen haben und lasst sie unter uns reichlich wohnen. Die dritte Bewahrung, die der Apostel Paulus erwähnt, ist die Bewahrung durch den Dienst. Kapitel 4 gibt Apostel Paulus uns eine weitere Form von Bewahrung vor dem Abfall. Vers 1. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus, Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erleide das Ungemach, tue das Werk. Also wenn wir unsere ganzen Gedanken, unsere Zeit, die wir vielleicht übrig haben, für den Dienst Gottes anwenden, dann haben wir keine Zeit, uns zu verführen lassen. Da haben wir ein Ziel vor Augen und nicht einen Haufen anderen Ablenkungen. Ein Ziel, dem Herrn zu dienen. Wenn das immer wieder vor uns ist, dann haben wir keine Zeit, solchen Sachen nachzugehen. Und zum Schluss die Belohnung für das Standhalten. Gegenüber diesem teuflischen Angriff in unserer Zeit, der Einfluss des Abfalls, könnte man ja sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, den Herrn und seinem Wort noch treu zu dienen. Das machen doch alle. Die ganze christliche Welt, ja sogar die ganze evangelische Welt, läuft ja ziemlich alle in dieselbe Richtung. Lohnt es sich da überhaupt noch, da gegen den Strom zu schwimmen? Deshalb schließt Paulus diesen traurigen, ernsten Brief mit einem wunderbaren Wort der Ermutigung, des Trostes, der Hoffnung im Hinblick auf die Zukunft. Und da möchten wir einfach drei Punkte mitnehmen. Also erstens sollte uns das, was wir schon gesehen haben, einfach zeigen, wir leben in der Endzeit. Jesus Christus kann jeden Moment kommen. Das kann uns voller Trost, voller Hoffnung machen. Aber es sollte auch eine Warnung sein, inwieweit lasse ich mich beeinflussen von diesem Zeitgeist, von diesen Eigenschaften, die der Apostel Paulus da erwähnt. Und jetzt gibt er uns auch noch einen Trost. Lasst uns einfach einen Blick ein wenig in die Zukunft richten. Und der Apostel Paulus redet zuerst von der Vollendung des Laufes. 2. Timotheus 4, Vers 7. Was für ein schönes Zeugnis. Was für ein schönes Zeugnis. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Gibt es etwas Schöneres, als etwas gut abzuschließen? Eine Lehre, ein Studium, eine Ausbildung oder was es auch sein mag. Wunderbar, ich hab's geschafft und mit der besten Note. Ja, das erfüllt einen mit Freude, nicht wahr? Oder wenn eine Arbeit mal gut gelungen ist oder hast deinen Garten schön angelegt und jetzt blüht alles so wunderbar und nach diesem Regen wird es noch schöner. Ja, das erfüllt doch mit Freude. Ja? Man hat was erreicht. Ganz menschlich gesehen jetzt. Ganz menschlich. Aber wir reden jetzt von geistlichen Werten. Wir reden hier von einem Lauf, von einem Kampf. Wir leben in einer Christenheit, die theoretisch Christus nachfolgen sollte. Christus als Vorbild hat. Aber meistens nur theoretisch. Der Apostel Paulus kann am Ende seines Lebens, es ging nicht mehr lange, da musste er den Märtyrertod sterben. Aber er kann sagen, am Ende seines Lebens, er wusste, es geht jetzt zu Ende. Er kann sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und den Glauben hat es mit der Bibel zu tun, mit der Lehre zu tun. Ich war dem Wort treu. Ich blieb dem Wort treu, sagt der Apostel Paulus hier. Wenn heute unser letzter Tag hier auf der Erde wäre, könnten auch wir das sagen? Könnten auch wir zurückschauen und sagen, danke Herr, du hast mir geholfen, damit ich diesen Lauf vollendet habe, damit ich am Ende dieses Kampfes kam und trotzdem noch stehe? Mit deiner Hilfe natürlich, nicht alleine, nicht auf meine Kraft, nicht auf meine Intelligenz bauend. Ich habe mich fest an dein Wort gehalten. Können wir das heute sagen, auf die Zeit, die hinter uns liegt? Wenn Jesus heute kommen würde, könnten wir das sagen? Apostel Paulus konnte es sagen. Das Zweite, was uns ermutigt, ist die Belohnung des Laufes. Wenn das Vorige nicht schon genug wäre, also ich habe etwas vollendet und gut vollendet, kommt jetzt noch die Belohnung hinzu. Der Apostel Paulus, durch Gottes Geist inspiriert, lässt uns einen Blick auf den Moment richten nach der Entrückung. Was geschieht da? Hinfort, Vers 8. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenen Tagen zuerkennen wird. Kaum hat der Herr Jesus die Gemeinde heimgeholt, jeden einzelnen an Jesus Christus Gläubigen heimgeholt, dann wird mit uns abgerechnet, da wird eine detaillierte Analyse von unserem Dienst, unser Leben als Christen gemacht. Was getaugt hat und was nicht. Wie unser Dienst war. Ob wir die Werke vollführt haben, die der Herr für uns vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Wir wurden geschaffen. Eine neue Kreatur wurde aus uns gemacht in dem Moment, wo wir an Jesus Christus gläubig wurden. Aber mit einer Liste von Diensten, die der Herr durch uns verrichten wollte. Und als ich diese Stelle mal so richtig tief betrachtete, habe ich mich angefangen zu fragen, welche ist diese Liste? Was sind die Werke, die Gott für mich vorbereitet hatte? Da habe ich konkret dafür angefangen zu beten, Herr, zeig sie mir, ich will sie vollführen. Und dann fing eine Tür nach der anderen aufzugehen. Ich war ganz erschrocken, dass es auf einmal so viel war. Wir sind oft so bequem. Ach, ich mache ja schon was. Ich diene ja schon irgendwie in irgendetwas. Gott muss damit zufrieden sein, oder? Aber wahrscheinlich möchte der Herr noch viel mehr durch uns wirken. Er könnte uns noch viel mehr gebrauchen. Und wir verfehlen so oft das Ziel. Wir sind so ich-bedingt. So geldliebend. Wir reisen in alle Welt, aber vergessen die weltweite Mission. Und so weiter, ja. Also ich könnte ja ganz viele Bereiche erwähnen. Deshalb lasst uns aufsehen. Lasst uns unseren Blick ein wenig in die Ewigkeit richten. Und da sehen wir, dass das Erste, was geschieht, das wird das Preisrichterstuhl Christi sein. Wir werden im Himmel sein. Wir sind erlöst. Da wird nicht mehr über die Erlösung gesprochen. Die Sünden sind vergeben. Aber dort wird belohnt, wenn wir treu dem Herrn gedient haben. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, es lohnt sich. Es lohnt sich, festzubleiben. Es lohnt sich, in einer Gesellschaft zu leben, die gegen das Christentum ist. Die das Christentum auflösen will. Aber es lohnt sich, fest zu bleiben, denn es erwartet eine Belohnung. Liebe Geschwister, lasst uns kämpfen. Lasst uns festhalten. Lasst uns den Herrn dienen. Da, wo er uns hingestellt hat und immer betend, Herr, zeig mir, wo du mich noch haben willst. Eventuell werden wir noch danach erstaunt sein, was der Herr mit unserem Leben alles noch vorhat. Es ist gewaltig, was der Herr schenken kann durch ein Leben, was in seiner Hand gestellt wird. Ein Leben, dessen Glieder auf dem Altar liegen. Das, was nicht mehr modern heute ist. Herr, hier ist mein Leben. Mach mit mir, mit dem, was ich bin, was ich habe, mach mit mir, was du willst. Sind wir bereit dazu? Oder ist unser Ich da und die Selbstgefälligkeit und meine Lust, ist die ein bisschen höher als der Wille Gottes? Das muss jeder selber entscheiden. Aber jeder wird nur einmal Rechenschaft auch vor Jesus Christus ablegen müssen. Was wir gemacht haben, mit dem, was wir hatten, mit dem, was uns anvertraut wurde. Für manche wird es Verlust sein, aber für andere wird es Gold, Silber, Edelsteine sein. Und wie der Apostel Paulus hier erwähnt, Krone der Gerechtigkeit. Und das Schöne ist, dass der Apostel Paulus nicht nur sagt, also für mich ist die Krone Gerechtigkeit vorbereitet. Man könnte sagen, okay, der Apostel Paulus, der verdient, ich weiß nicht wie viel Kronen. Aber der Vers geht weiter. Nicht nur mir, sondern auch jeder, der seine Erscheinung lieb hat. Liebe Geschwister, lieben wir seine Erscheinung? Ja, wir singen ganz leicht, wir haben es gesungen. Herr Jesus, komm bald. Aber das könnte nur ein Lippenbekenntnis sein. Vielleicht in Wirklichkeit, oh, aber es ist doch so bequem hier. Ich genieße das Leben ja so wunderbar. Und eventuell sogar, ich mache da noch etwas, ich lasse etwas in meinem Leben zu, was vielleicht nicht ganz so dem Willen Gottes entspricht. Ja, das komme bald, Herr Jesus, das könnte ja auch ein bisschen länger dauern, oder? Liebe Geschwister, es muss vom Herzen kommen. Und wenn wir so von Herzen beten, singen und reden können, dann leben wir auch dementsprechend. Wir leben in der Erwartung des baldigen Kommens des Herrn Jesus. Und die letzte Stärkung ist, die auch der Apostel Paulus erwähnt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Wir wissen nicht, ob der Herr Jesus heute kommt oder ob es noch ein Jahr dauert. 2 oder 5. Ich weiß es nicht. Nach dem, was wir gesehen haben, es ist Endzeit. Das Kommen des Herrn steht vor der Tür. Abfall, das größte Zeichen, sieht man überall. Also das heißt, der Herr Jesus kommt bald. Aber ich weiß nicht, wann er kommt. Und da könnte ich mich manchmal so fühlen, ja, ich bin doch der Einzige, der noch so lebt. Der Einzige, der noch wirklich versucht, das Wort Gottes zu erfüllen. Nach dem Wort Gottes zu leben, nach seinem Willen zu tun. Und okay, lass uns einfach mal den Apostel Paulus nochmal zu Wort kommen. Im Vers 16 fühlt er sich ganz alleine. Aber im selben Vers geht es weiter, im selben Atemzug geht es weiter. Vers 17, Entschuldigung. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollständig vorgetragen würde und alle Heiden sie hören könnten. Der Herr war mit mir, sagt der Apostel Paulus. Egal was passiert, kurze Zeit später war er tot. Der Herr ist mit mir, Vers 18. Und der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erlösen und mich retten in sein himmlisches Reich. Ja, wunderbar. Hat doch der Gläubige, ein Jesus Christus Gläubige und der ihm treu dient. Was haben wir doch eine Hoffnung. Was haben wir eine Sicherheit. Egal welche böse Werke um uns her geschehen. Wir werden bald von ihnen erlöst werden. Wir werden beim Herrn sein. Wie könnten wir anders als mit den Worten des Apostel Paulus schließen? Der letzte Satz. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Obwohl es vor knapp 2000 Jahren geschrieben wurde, zeigt es uns doch so klar, die Zeit auf, in der wir leben. Wir leben in der Endzeit. Wir sehen es dauernd. um uns her, in dieser Welt, die sich Großteil christlich nennt, aber leider im Abfall begriffen ist. Herr, es schmerzt uns. Und leider lassen wir uns auch öfters von diesem Zeitgeist beeinflussen. Herr, wir wollen dich erst um Vergebung bitten. Wenn wir irgendwo im Leben die eine oder andere Eigenschaft, die Paulus da erwähnt, irgendwie dulden, irgendwie Raum geben. Herr, vergib. Wir wollen uns davon abwenden. Wir wollen dir wirklich treu dienen. Wir wollen auch unsere Glieder auf den Altar legen. Bereit sein, das zu tun, was du mit unserem Leben vorhast. Die Werke tun, für die du uns vorbereitet hast. Für die du uns auch ausgerüstet hast mit deinem Heiligen Geist und mit den Geistesgaben. Herr, hilf uns treu sein. Dass wir am Ende unseres Laufes auch wie der Apostel Paulus sagen können, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Kampf gekämpft. Ja, es war nicht einfach. Aber mit deiner Hilfe konnten wir weitergehen. Ich habe den Glauben, ich habe dein Wort bewahrt in meinem Herzen. Herr, wir wollen mit diesem Zeugnis dir entgegengehen. Wir wissen nicht, wann das Kommen deines Sohnes ist. Wir wissen, dass es bald ist. Und wir beten auch immer wieder, Herr, komme bald, komme bald. Die Erlösung naht, die Vollendung unserer Erlösung steht vor der Tür. Wir werden da befreit von allem bösen Werk. Und wir werden den Herrn schauen, der alles für uns gegeben hat, der sein Leben für uns gegeben hat. Ja, aber wir werden auch Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir getan haben, wie wir es getan haben. Herr, möge es als reiche Frucht erfunden werden. Möge es belohnt werden zu deiner Ehre, Vater. Sei mit uns. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Wir loben dich im Namen Jesu. Amen.